Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute spreche ich mit Farhud Torabian, dem CEO von Shiftplan. Wir sprechen zum einen über zukunftsfähige Fabriken und warum das viel mit Workforce Management und der Befähigung von Teamleitern zu tun hat. Aber wir sprechen auch über unsere gemeinsamen Lessons learned aus den beiden Businesses Shiftplan und Scalable One. Es geht um Fragen, wie Transparenz auf dem Shopfloor zum Performance-Hebel wird und wo sie vielleicht ins Gegenteil kippen kann. Welche blinden Flecken viele Unternehmen beim Workforce-Management haben und wie moderne Software heute aufgebaut sein muss, damit sie wirkt. Wer außerdem verstehen möchte, wie unsere beiden Lösungen ganz konkret aussehen, dem empfehlen wir unser gemeinsames Webinar kommende Woche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt geht's los mit dem Gespräch. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspiration, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Farhud, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Danke, freue mich.
Schön, dass du da bist. Die klassische Einstiegsfrage würde ich auch an dich richten. Und zwar, wir fragen eigentlich immer Leute, die jetzt nicht inhärent in der Produktion arbeiten, wie oft sie es denn schaffen, auf den Shopfloor in die Produktion zu gehen. Also, was ist denn der letzte Moment, wo du dich daran erinnerst, ich hatte Sicherheitsschuhe an und stand im Produktionswerk?
Vor 2 Wochen. Aber da erwischst du mich auch in dem Sinne günstigen Augenblick. Wir verproben ein paar Dinge neu und immer wenn es darum geht, dass wir letztendlich etwas verbessern wollen, ist es mir auch tatsächlich immer ein Anliegen, die ins Gesicht der Person zu schauen, wenn sie dann das erste Mal das Erlebnis haben, um wirklich zu verstehen, wo liegen wir richtig und wo haben wir Verbesserungsbedarf. Und deshalb war ich in den letzten Wochen fast jede Woche in einem Werk. Und coolerweise bekommt man ja häufig dann noch eine Werksführung, bevor es losgeht.
Genau, dann darfst du zum einen die Fertigungsprozesse anschauen. Ist so ein bisschen immer wie Sendung mit der Maus, finde ich.
Ja.
Wo du dann siehst, wie die Produkte hergestellt werden. Aber das andere, was du hier ansprichst, es geht auch so ein bisschen ins Thema rein. Das hat ja viel mit Präsenz auf dem Shopfloor zu tun. Wird es als Shopfloor-Management oder manchmal auch als Go-to-Gemba, also Gemba als Ort des Geschehens bezeichnen. Wie kommt es denn, dass du dich mit Schichtplan da mit Produktionsunternehmen beschäftigst, weil soweit ich verstanden habe, ihr habt ja früher auch andere Industrien bedient und jetzt habt ihr ein bisschen den Fokus auch auf Produktionsbereiche gesetzt. Also wie kommt es dazu, dass ihr euch da intensiv mit beschäftigt?
Ja, es war ja ein kompletter Switch in 2020. Von daher vorher haben wir einfach nur andere Sachen gemacht und die Produktion war letztendlich dann das neue Feld und irgendwie eine lange Reise natürlich irgendwie in einem Satz. Wir haben gemerkt, dass da der größte Bedarf ist.
Was für Bedarf siehst du da?
Bedarf im Sinne von Schichtplanung klingt trivial. Und letztendlich kann man aber auch sehr schnell dann Außenstehenden, die mit Produktion wenig Angriffs- oder sozusagen Berührungspunkte haben, sehr schnell zeigen, warum es so kompliziert ist, irgendwie hunderte Leute, tausende Menschen zu koordinieren, wenn es eben anspruchsvoller auch die Produktion wird. Und genau das war der Punkt, den wir gesehen haben. Eigentlich ein sehr anspruchsvoller Bereich, wo du einen ganz großen Mehrwert schaffen kannst. Und es gibt heute, also stand damals, keine Lösung, die letztendlich das bedient.
Jetzt müssen wir ja sagen, vieles, was man gerade in der Produktion beobachten kann und mitbekommt, sind dann nicht nur quasi positive Signale. Es ist zum Beispiel nur wenige Fabriken haben irgendwie eine Wachstumsperspektive gerade, viele stagnieren eher, manche gehen sogar zurück. Was sind so typische Themen, die da die Kunden von euch an euch rantragen, gerade im Produktionsbereich? Also was für Herausforderungen siehst du da?
Die größte Herausforderung ist eigentlich das Verständnis und die Akzeptanz für das Thema. Ich glaube, so als Industrie- und Ingenieur getriebenes Land ist letztendlich der Fokus auch heute noch in unserer Wahrnehmung auf die Maschine. Und alles, was du in dem Sinne in Maschinenminuten optimieren kannst, ausdrücken kannst, das wird sofort geglaubt und irgendwie sofort auch verstanden. Und unser größtes Anliegen ist eigentlich, das Verständnis zu schaffen, wie viel Potenzial heute nicht genutzt wird, wenn du die Abläufe der Menschen, die das Ganze überhaupt letztendlich dann am Laufen halten, auch optimieren kannst und optimieren solltest.
Absolut. Das ist auch so der Punkt, wo wir so zusammengekommen sind, wo wir festgestellt haben, hey, das, was ich ja parallel mit Scalable One mache und was ihr mit Shiftplan macht, das zielt ja irgendwie so auf die gleiche Personengruppe, sag ich mal, hin. Mhm. Also so Operator, Teamleiter, untere Führungsebenen, die heute, zumindest ist es meine Erfahrung, ja gar keine so richtige Lobby haben im Unternehmen.
Genau.
Also ich habe manchmal den Eindruck, dass die wertschöpfenden Teams, was ja eigentlich so aus der Lean-Sicht absolut im Zentrum von allem stehen müsste, gar nicht so richtig im Mittelpunkt rücken. Also von daher vielleicht die Frage, was ist denn so deine Erfahrung? Also wie, wenn du jetzt gerade euer Beispiel Schichtplanung nimmst, wie schaffst du es, dass Schichtplanung auf einem Zettel von einem Geschäftsführer steht? Weil das ja irgendwie was ist, was wahrscheinlich jeder Teamleiter irgendwie nebenher irgendwie halt hinbekommt im Tagesgeschäft, weil sonst würde ja gar nichts funktionieren. Aber du musst es ja irgendwie schaffen, dass das eine strategische Priorität wird, damit du da eine Erleichterung schaffen kannst, oder was ist da euer Ansatz?
Ja, meistens ist es zu einer strategischen Priorität gewachsen, ganz ohne unser Einwirken, aus zwei Gründen, die wir beobachten. Entweder die Menschen sind so massiv unzufrieden, dass irgendwann gesagt wird, da müssen wir irgendwie gucken, welche Verbesserungen wir einführen können. Oder wenn das Geschäft floriert, fragt man sich, wie kriege ich die besten Leute und wie kann ich auch in dem Sinne meine Einstellungsziele, also irgendwie Personal noch einzustellen, für mich in der Produktion zu gewinnen, wirklich erreichen. Und das ist der zweite Grund, dass man dann sagt, ich muss ein modernes Umfeld schaffen, damit jemand, der heute nach dem Schulabschluss oder Studium sich fragt, in welche Richtung gehe ich, die Produktion auch wirklich in Erwägung zieht.
Das hatten wir im Vorgespräch davon, dass es oft eher tendenziell jüngere Personen in Entscheidungspositionen sind, die mit uns zusammenarbeiten. Du hast aber trotzdem erzählt, du hast auch schon bei vielleicht ein bisschen traditioneller Denkerinnen in Unternehmen geschafft, da auch eine Schichtplanungs-App zu implementieren. Also wie hast du denn den Change hinbekommen? Weil ich muss ehrlich sagen, bei uns bei Scalable One ist es schon so, wenn ich in unseren Kundenkreis reinschaue, das sind eigentlich eher jüngere Werkverantwortliche, zum Teil auch COOs natürlich, aber bei den klassisch traditionellen Unternehmen, da tut man sich irgendwie schwer, wenn du auf einmal sagst, ja, wir wollen Teams befähigen, Mitarbeiter ins Mittelpunkt rücken, weg von den Maschinenminuten vielleicht hin zu einer Personaleffizienz als übergeordnetes Ziel. Also wie ist euch das in dem Beispiel gelungen?
In meiner Wahrnehmung ist einfach der Gap mittlerweile so groß geworden zwischen Büromitarbeitern und Werks- und Fachkräften, dass es, selbst wenn eine Person selbst nicht in dem Sinne so die Motivation hat oder die eigene Erfahrung, hier kann ich mit Software etwas bewirken, einfach durch den Vergleich häufig sieht, irgendwas stimmt da nicht. Ich gehe in mein Headquarter rein, sehe die administrativen Kräfte, die irgendwie super Software nutzen, auf einer ganz anderen Welle in dem Sinne schwimmen, wie ihre Arbeit begleitet wird von Software und vereinfacht wird. Mhm. Und dann gehst du zurück in die Werkshalle und sagst, okay, jetzt muss ich noch ein paar Urlaubsanträge auf Papier irgendwie unterschreiben. Und danach gehen wir ja wie immer im Kopf und im Excel-Sheet irgendwie durch, was wir eigentlich für die kommende Woche berücksichtigen müssen, damit die Produktion rund läuft. Und das sozusagen so sinnbildlich für die Menschen spüren manchmal einfach, irgendwas stimmt da nicht, da muss mehr gehen. Und häufig steigen ihnen einfach die Mitarbeiter aufs Dach. Mhm. Und dann fragen sie sich, okay, was kann ich irgendwie tun? Und da ist natürlich irgendwie die Schichtplanung einer der elementaren Dinge, die letztendlich so die Zufriedenheit und die Arbeitsabläufe von Mitarbeitern bestimmen in den Werken.
Was macht denn dann eine optimierte Schichtplanung zufriedener bei den Mitarbeitern, um gerade mal bei dem Beispiel zu bleiben? Also was für Vorteile habe ich da?
Transparenz und Fairness unterm Strich. Das ist das, was wir kreieren. Also Transparenz im Sinne von, es sind nicht immer die gleichen gutwilligen, superqualifizierten Mitarbeiter, die gefragt werden, um einen kurzfristigen Ausfall zu ersetzen. Wo auch immer Not am Mann ist, Not einer Frau ist, irgendwie einzuspringen, sondern dass es transparent wird. Ich sehe wirklich, wer hat alles die Qualifikationen? Wen habe ich wie häufig eingesetzt? Wen könnte ich in Erwägung ziehen? Und Fairness im Sinne von, dass dann auch es damit beginnt, dass es letztendlich visibel ist, wer wie Leistung erbringt. Und auch Fairness hinsichtlich der Frage, nur weil ich einen besseren Draht zu meinem Teamleiter habe, ja, irgendwie, sollte nicht die Person dann die präferierten Urlaube bekommen und auch kurzfristig mal Flexibilität, weil familiär etwas ansteht oder privat und man sagt irgendwie, ich würde gerne irgendwie nächsten Freitag meine Schicht tauschen, sondern fair im Sinne von, alle bekommen die Möglichkeiten und es gelten auch die gleichen Regeln für alle Mitarbeiter.
Mhm. Wie machen das dann eure Kunden oder was sind da deine Erfahrungen in der Praxis? Also welches Level an Mitbestimmung gebe ich denn dann als Teamleiter in meine Schichtplanung rein? Weil ich stelle mir vor, wenn ich das so vorhin in Excel gemacht habe oder an der Magnetwand, da war es mir wahrscheinlich völlig egal, was die Mitarbeiter gesagt haben. Und irgendwie durch Digitalisierung hätte ich ja dann durchaus die Möglichkeit, dass jeder seine Meinung zum Beispiel äußern kann oder sich da vielleicht einbringen kann, einen Antrag stellen kann. Und ich weiß nicht, was technisch alles bei euch im Hintergrund möglich ist. Also was ist da eine gute Abwägung für mehr Partizipation und die Bedürfnisse von den Mitarbeitern einfließen zu lassen?
Ja. Da bist du bei der Beschreibung der Mehrwerte schon beim überübernächsten Schritt. Mhm. Häufig sind es echt die Basics. Und da geht es gar nicht darum, in dem Sinne groß die Abläufe zu verändern, sondern die Dinge, bei denen beide Seiten, irgendwie sowohl die leitende verantwortliche Person als auch der Mitarbeiter sich denken, das muss doch irgendwie möglich sein. Ja? Dass ich einfach heute weiß, wann ich genau in 6 Monaten arbeiten muss, damit ich irgendwie einen Urlaub planen kann. Dass wir, wenn wir 100 Personen in einem großen Team sind, dass ich in der Sommerzeit abstimmen muss, dass nicht irgendwie über mehrere Sitzungen irgendwie manuell abläuft, sondern dass eine Software einfach dafür sorgt, dass da fair Urlaubsanträge gestellt werden können und jeder mal seine Wunschzeiten bekommt. Es sind wirklich so die Brot und Butter in dem Sinne Tätigkeiten und Aufgaben, die man erwartet. Und das ist schon mal ein Riesenschritt. Und wenn du dann betriebswirtschaftlich noch den Mehrwert schaffst, dass viele sehr, sehr arbeitsintensive Dinge, den Schichtplan, Tag für Tag nach Ausfällen, Urlauben etc. wiederum aktuell zu halten. Wenn das über Software läuft, ist das eine Riesenerleichterung.
Okay, verstehe. Das heißt, du gibst überhaupt mal eine Planungs- und Einsichtsmöglichkeit bei Schichtmitarbeitern, genau. Dass du überhaupt mal eine Möglichkeit hast, dein Privatleben parallel um deine Arbeit rum zu planen. Oder so verstehe ich dich. Ist das auch der größte Mehrwert für den Mitarbeiter selbst, dass er eine bessere Planungsmöglichkeit oder Planungssicherheit hat? Oder?
Ja, genau das. Ne? Irgendwie, du kannst dein Privatleben besser gestalten, weil du weißt, wann du wie arbeiten sollst. Wenn du kurzfristig ich finde mal konkrete Beispiele in dem Zusammenhang am einfachsten. Heute ist es so, wenn jemand sich für übermorgen in der Schicht krank meldet. So, ich bin zu Hause als Mitarbeiter, soll einspringen. Wann erfahre ich das? Im besten Fall morgen, wenn ich arbeite. Ansonsten, wenn ich morgen auch nicht arbeite und übermorgen einspringen soll, fällt das irgendjemandem morgen Nachmittag siedend heiß ein. Der greift sich dann das Telefon und fragt mich, hey, kannst du in ein paar Stunden einspringen? Obwohl es 2-3 Tage vorher bekannt war. Mhm. Aber es dauert halt manuell unheimlich lang, das letztendlich zu organisieren. Hast du das Ganze softwaregestützt mit einer App, könntest du jetzt direkt zu Hause eine Push-Benachrichtigung bekommen und dich ganz anders darauf einstellen. Du
könntest auf freiwilliger Basis für einen Ersatz sorgen, ja.
Genau,
und du verhinderst wahrscheinlich auch ein Stück weit, dass sich die Mitarbeiter dann selber eine WhatsApp-Gruppe aufmachen, wo du überhaupt keine Kontrolle mehr hast,
was
für Informationen geteilt werden.
Oder die zuständige Person sagt, ich weiß nicht, wer sonst noch in Frage kommt, aber ich weiß, dass du den Job erfüllen kannst, du musst kommen. Mhm. Ja? Und aus dem Muss kannst du, genau wie du sagst, eine Freiwilligkeit machen, weil die Software einfach weiß, es ist nicht nur die eine Person, es kommen 4 Personen in Frage, die arbeitsrechtlich, also sozusagen von ihrer Qualifizierung und allem, was in dem Sinn das Ganze beeinflusst, in Frage kommen. Und alle 4 bekommen eine Push-Nachricht. die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass du einen zufriedenen Menschen übermorgen als Ersatz hast.
Mhm. Und dann die, auf die Punkte, die ich jetzt so spontan im Kopf hatte, mit ich kann dann vielleicht auch mit einem unkompliziert wechseln, darf ein bisschen mitbestimmen, was die Schichtplanung angeht. Mhm. Das ist ja quasi dann alles, was on top kommt, wenn ich dich richtig verstehe. Ja.
Und dann gibt es noch in dem Sinne die mittelfristigen Mehrwerte, ja, die, glaube ich, auch häufig unterschätzt sind. Wenn das meine Abläufe sind und auch die Wertschätzung, die ich als Arbeitnehmer gespiegelt bekomme, bin ich anders motiviert, gehe ich anders in einen Arbeitsalltag hinein und wir bekommen es immer wieder gespiegelt. Nach einer gewissen Zeit macht sich das sowohl in der Frage, gute Mitarbeiter zu halten, als auch die Frage der Krankheitsquoten bemerkbar. Aber das ist natürlich, man muss erstmal eine Zeit lang investieren, bis man solche Effekte auch in der Arbeitnehmerschaft spürt.
Mhm.
Aber da ist eigentlich keine Frage, ne, und irgendwie häufig ja auch schon untersucht, dass das einen großen Einfluss auf die Faktoren, ne, irgendwie Krankheitsquoten und Motivation hat.
Ja. Lass uns da vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen, wie man sowas messen kann oder wie man dann auch ein bisschen belastbarere Argumente für solche Ansätze schaffen kann. Was ja auch spannend ist, ist, das erfordert ja im Endeffekt, wenn ich dich richtig verstehe, auch eine gewisse Offenheit und Transparenzwille im Unternehmen. Weil du könntest ja sagen, ja, wenn ich meine Schichtpläne nicht in der ganzen Organisation teile, habe ich auch ein paar vermeintliche Vorteile oder vielleicht passt das auch an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit besser zur bisherigen Kultur. Also was macht das aus deiner Sicht mit dem Führungsverständnis und der Organisation, wenn ihr in solche Szenarien vordringt?
Die ehrliche Antwort ist, wenn die Kultur letztendlich dieses ich mache mich unersetzbar und ich will auch gar nicht so viel Transparenz, um als Entscheider und Entscheider im Sinne von um mein persönliches Arbeitsleben in dem Sinne so einfach wie möglich zu gestalten, wenn man, das ist schwer, also das wirst du mit Software nie verändern können. Aber es gibt eben genügend Organisationen, die erkannt haben, was für ein Hebel darin besteht, solche Ineffizienzen aufzulösen. Und ehrlicherweise bedienen wir diesen Teil. Also wir können niemanden bekehren, aber vor 5 Jahren war letztendlich, als wir in dem Sinne diesen Fokus auf Produktion gelegt haben, die Wahrnehmung und überhaupt ja, das Interesse an den Themen noch deutlich geringer als heute. Und da merken wir auch, dass Dinge wie Fachkräftemangel, Effizienz, heute noch mal einen ganz anderen Stellenwert in der Produktion haben als noch vor 5 Jahren.
Okay, verstehe. Ich muss dir zustimmen, das passt bei uns in dem ganzen Shopfloor-Gedanken eigentlich genauso rein, weil wenn du eine Führungskultur da hast oder Führungskräfte, die sich nicht wirklich für die Mitarbeiter interessieren oder die sich nicht wirklich für die Probleme an der Wertschöpfung interessieren, ich hatte das ja vorhin schon so kurz davor, wenn so ein wertschöpfendes Team nicht im Mittelpunkt steht, dann tust du dir ja unglaublich schwer bei allen diesen Initiativen, fairerweise.
Genau.
Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch oft fest, und das ist so meine Erfahrung über die ganzen Shopfloor-Projekte, die ich jetzt machen durfte, du hast ja nie eine Gleichmäßigkeit in deiner Führungskultur. Also stellt sich ja dann oft als Unternehmen irgendwie so das Ziel, ja, dass jeder Teamleiter folgende Skills und so haben muss und in der Praxis merkst du dann, okay, es gibt halt ein paar, die sind eher die technisch Versierten und sind da extrem gut drin und deswegen haben sie auch ein großes Mehrwert fürs Unternehmen, sind vielleicht eher ein bisschen kritisch, was neue Sachen angeht. Ein anderes Extrem könnte sein, so die jungen Wilden, die viel auf Führung setzen, auf eine gute Arbeitsumgebung. Was ist also deine Erfahrung in der Breite der, ich will jetzt gerade mal auf dem Teamleiter-Level bleiben, was ihr da in den Projekten entdeckt und wie ihr dann mit den einzelnen Ausprägungen umgehen könnt.
Nicht sicher, ob das schon in dem Sinne deine Frage beantwortet, ob ich es richtig auffasse, aber wir merken genau diesen Effekt hinsichtlich auch Zusammenspiel zwischen den Teamleitern, den Prozessverantwortlichen und dann den Werksleitern und den HR-Verantwortlichen in einem Werk, dass dann ein cooles Projekt draus wird und auch wir eine gemeinsame Reise starten, wenn in der Leitung dieses Verständnis da ist. Aber wir haben häufig dann Gespräche, die letztendlich dann ins Leere laufen, weil eben das mittlere Management im Werk merkt, ne, und die Teamleiter merken, wir stoßen eher auf taube Ohren. Und das fühlst du dann auch sehr schnell in so einem Kennenlernprozess. Oder eben ist die Resonanz eher ein Impuls der Begeisterung, ja, dann zeigt mal, was ihr da mit Software machen wollt. Denn bisher, ne, also häufig ist es so, wir ersetzen nichts, sondern es ist direkt die Reise von Papier oder Excel in natives Cloud-Tool.
Okay, ja, habe ich verstanden. Mhm. Meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung, ich stelle im Shopflow-Management extrem fest, wenn du jetzt jemand eine gute Shopflow-Routine an die Hand gibst und der ist davor schon ein passender Teamleiter und fähig und oder dran interessiert, fähig ist eine harte Unterstellung vielleicht, eher dran interessiert, seinen Bereich richtig zu verbessern, die Leute einzubinden und so weiter, dann kriegst du so, ist das für jemand, wenn du ihm dann noch die richtige Methode und das richtige Werkzeug, also Software-Werkzeug an die Hand gibst, ein unglaublicher Beschleuniger von seinen Verbesserungseffekten und von der Art, wie sein Bereich nach vorne gebracht wird. Und gleichzeitig hast du ja aber auch immer Leute, die sich da einfach schwer tun. Also die Frage, drum meine Frage in die Richtung, wie weit kannst du denn jemand, der sich eher schwer tut, von so einem Ansatz überzeugen? Also stellst du da auf ähnliche Probleme, die wir typischerweise in Shopflow-Projekten sehen, dass du halt aus jemand, der jetzt intrinsisch kein Interesse hat, seinen Bereich zu verbessern, dass du aus dem halt nie einen guten Shopflow-Manager in dem Lean-Kontext eben machen kannst.
Ja, verstehe. Also zwei Beobachtungen dazu. Das eine ist, viele lassen sich einfach mittreiben, auch von einer Begeisterung. Das heißt, ne, irgendwie gibt es Personen, die davor preschen, das akzeptieren, das auch ausstrahlen, dann trägt das einfach auch eine Gruppe und trägt auch die, die vielleicht sich nicht die App runterladen und auch die Schichtplanung letztendlich gar nicht so groß verändern wollen gegenüber dessen, wie es vorher gemacht wurde. Und ein zweites Learning, das wir letztendlich in letzter Zeit hatten, ist, dass wir gerade, wenn eben die Affinität zu digitalen Tools fehlt, wir diesen Menschen das geben sollten, was ihre Erwartungen trifft. Also nicht, dass wir sie versuchen zu bekehren, in die App reinzukommen und sich da einzufinden, sondern wir haben gerade einen Piloten laufen, bei dem wir letztendlich den Ausdruck des Schichtplans für die Jahresplanung einfach auf dem Shopfloor ermöglichen. Du kommst morgens zur Arbeit, du willst einfach nichts mit der Software zu tun haben und trotzdem ermöglicht dir die Software, einen Papierausdruck zu bekommen. Und so letztendlich beide Seiten zu bedienen. Die, die sagen, ich will ja gerade weg vom Papier, aber die anderen, den anderen trotzdem eine Option zu geben.
Also du meinst, du hast dann eine technische Möglichkeit, sagen, um auch den konventionellen Prozess, um das vielleicht vorsichtig auszudrücken, irgendwie auf Bild zu können. Okay.
Einfach das verbesserte digitale Ergebnis, einfach als Ausdruck, und dann nutzen die Personen letztendlich auch Shift-Plan und merken es noch nicht mal.
Und im Hintergrund kommt halt der Ausdruck nicht mehr aus der Excel-Tabelle, sondern halt aus eurem Programm.
Genau.
Okay, verstehe. Jetzt lass uns doch mal einsteigen in das spannende Thema, nämlich wie, ich glaube, von den Vorteilen hast du mich jetzt zumindest überzeugt, dass es echt Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Aber wie kriege ich da jetzt Management-Attention drauf? Also wie überzeuge ich einen Werkleiter, in dem Fall Geschäftsführer oder einen HRer von so einer Herangehensweise?
Es ist ja neben der Mitarbeiterzufriedenheit und der Bindung auch ein ganz klarer Effizienzaspekt. Also wir hatten ja vorhin das von Maschinenminuten, und letztendlich kannst du sehr einfach zeigen, wenn du den Mitarbeitern mehr Flexibilität gibst, ihre Qualifikation auch förderst, das alles in einer Software auch sauber trackst, kannst du deutlich flexibler Ausfälle zum einen kompensieren, aber auch den Über- und Unterhang deutlich reduzieren. Irgendwie, wenn du einen besseren Einblick hast, wer steht mir zur Verfügung? Wie viele brauche ich eigentlich? Ich lerne auch aus der Vergangenheit. Musst du einfach weniger auf Reserve planen, weil du besser vorhersehen kannst, wen du brauchst. Und das sind einfach ganz harte wirtschaftliche Faktoren, die primär den Einsatz von Shift-Plan rechtfertigen. Und das ist das Schöne an unserem Produkt. Häufig ist es ja ein Entweder-Oder. Bei uns ist es ein und du kriegst noch die Zufriedenheit dazu. Meistens entsteht ja eher bei gewissen Effizienzvorhaben erstmal Enttäuschung oder es gibt Abstriche. Aber so profitieren eigentlich beide Seiten.
Also das heißt, du machst deutlich, wer Personal über- und Unterhang hat. Und das ist eigentlich ein großer Effizienzhebel, weil sich die Leute nicht die Beine im Bauch stellen, sondern stehen, sondern schneller in eine alternative Beschäftigung im Unternehmen eintreten können, wo sie dann Nutzen stiften können.
Genau das. Also letztendlich, es rechnet sich auch nie damit, dass wir sagen, irgendwie bestimmte Tätigkeiten fallen weg und Deshalb
sind halt alles eh da Kosten. Der Teamleiter ist eh da und muss seine Schichtplanung machen. Okay, er hat dann mehr Zeit für andere Dinge, aber das ist schwer zu bemessen wirtschaftlich.
Ja und nein. Eigentlich ist es super einfach. Ne? Irgendwie, du schaust dir an, wie viel der produktiven Zeit fällt weg, weil jemand Administration letztendlich bewältigen muss. Und dann ist es für mich gar, also es ist sehr häufig dann das Argument, ja, das sind ja EDA-Kosten so. Ja, aber du kannst einfach mehr produzieren mit der Belegschaft, indem du einfach Software gestützt die unproduktive Zeit reduzierst. Aber tatsächlich haben wir immer wieder die Diskussion hinsichtlich der Frage, glaube ich, diese Zahl, obwohl sie sehr einfach zu belegen ist.
Verstehe. Ja, okay. Und man könnte ja auch sagen, wenn du als Teamleiter dann Zeit sparst, hast du mehr Zeit, auf dem Shopfloor zu sein. Du kannst mehr Probleme lösen und so weiter. So wird es ja auch im Shopfloor-Management dann argumentieren, indem du sagst, wenn ich einen strukturierteren Problemlöseprozess habe, dann schaffe ich ja mehr Effizienzgewinne. Und du könntest das jetzt noch untermauern und könntest sagen, ja, durchschnittlich, ich weiß nicht, ob du da einen Wert hast, durchschnittlich stehen x Prozent vom Personal steht irgendwie in einem Überhang- oder Unterhang-Szenario und davon löse ich dann y Prozent oder so.
Na, also wenn man so einen Tag mal gedanklich durchgeht, du hast erstmal weniger Menschen, die du als Überhang planen musst, weil du eben nicht genau weißt, was der Tag dir so bringt und du hast eben keine detaillierte Übersicht. Also weniger Menschen, die bezahlt werden und eigentlich überhaupt nicht produktiv sind, weil sie nur als Reservekraft vorhanden sind. Und dann zum anderen hast du trotzdem dann Ausfälle, die du vielleicht nicht kompensieren kannst, weil du die falschen Personen als Leiharbeiter irgendwie überhaupt griffbereit hast, einsetzen kannst. Ja. Und dann gibt's das Dritte, dass eben, wenn jemand sich mit Papierkram beschäftigen muss und irgendwie Diskussionen führt, wer jetzt irgendwie im Sommer in welcher Woche in den Urlaub darf, weil alle zur gleichen Zeit aus familiären Gründen möchten, dann ist es halt Fakt, diese Person ist in den 15 Minuten nicht produktiv. Und wenn du das über hunderte Menschen Woche für Woche hast, kommt substanziell was zusammen.
Was aber wahrscheinlich ja niemand auf dem Schirm hat, oder? Also wird ja keiner eine Auswertung haben und sagen, ja, okay, ich weiß, was das heute am Potenzial ist. Und das müsst ihr, nehme ich mal an, erstmal transparent machen in einem Unternehmen, um darauf zu sensibilisieren.
Genau. Und deshalb letztendlich schauen wir uns das häufig in der Anfangsphase an. Und dann bist du wieder bei dem Aspekt, ein Totschlagargument ist immer EDA-Kosten, aber dagegen lässt sich auch immer schwierig argumentieren. Aber unterm Strich, die Menschen selbst, die mit genau diesen in dem Sinne unproduktiven Tätigkeiten belastet sind, die können dir sehr genau sagen, wie viel Zeit sie damit verbringen.
Ja, das ist ja genau der Ansatz, den wir bei Scalable One ja auch vertreten mit dem Shopfloor-Management und zu sagen, hey, lass die Leute in den Vordergrund stellen. Das war ja auch der Grund, warum wir in Richtung von unserer Kooperation gedacht haben, ehrlicherweise. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Gedanken von deiner Seite aus sagen. Also wann kam so bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, das ganze Thema Schichtplanung, ich sag mal Mitarbeitermanagement auf der Ebene, das passt eigentlich ideal zu dem Thema, wie führe ich eigentlich meine Bereiche, wie verbessere ich meine Bereiche, wie muss ich täglich kommunizieren, also so im Shopfloor-Management.
Es entsteht auch da, am besten können dir die Kunden sagen, wo ist der nächste größere Mehrwert. Also unsere eigene Genese ist, wir haben die Schichtplanung irgendwann wirklich auf ein hohes Automatisierungsniveau gebracht, dass du auch bei großen Werken mit tausenden Menschen auf Knopfdruck Schichtpläne erstellst. Und dann kam irgendwann letztendlich der Aspekt auf, dass sie sagten, das ist alles super, aber wenn ich das Qualifikationsmanagement nicht im Detail letztendlich integriert habe, hat das immer nur einen begrenzten Mehrwert. Den anderen Teil der Reise mache ich ja immer noch manuell. Also haben wir uns dem Thema angenommen. Und genauso eben der Bezug zu euch. Wir haben sehr häufig die Nachfrage, ja, und was ist jetzt mit meiner Instandhaltung? Aber was ist jetzt mit den ganzen Management-Initiativen, dass wir die Produktionsabläufe optimieren wollen? Kriege ich das jetzt auch irgendwie in die App rein? Und das sind alles eben wirklich anspruchsvolle Themen, bei denen du nicht sagst so, ja, lass mal gucken, ja, irgendwie, das bewältigen wir jetzt auch noch. Und insbesondere der Aspekt, jeder einzelne Kunde hat zwar so seine Perspektive, aber du willst ja eine Best Practice aufbauen. Also letztendlich eine Software, die sagt, das ist nicht so, bewältigst du das Thema irgendwie, sondern das ist wirklich, jetzt irgendwie, um nochmal ein englisches Wort zu bemühen, irgendwie State of the Art, viel effizienter geht's nicht. Und genau da kommt das Zusammenspiel dann, dass ihr wisst, was auf der Ebene die optimalen Abläufe sind.
Und beide Teile bringen im Prinzip, bilden genau die Lobby, von der wir es vorhin ja hatten, für Operator und für Führungskräfte.
Ja.
Weil wir schon echt die Erfahrung gemacht haben, wenn wir da für gute Prozesse sorgen, und das ist ja genau, ich habe als Mitarbeiter einen Riesenvorteil, weil ich sehe, wie die Schichtplanung ist, ich kann mein Privatleben planen, ich weiß auch, was vielleicht mit den ganzen Input-Faktoren, die wir ja in der Betriebsdatenerfassung, in der Rahmen von papierloser Fertigung erfasst, was damit passiert, welche Maßnahmen gestartet werden und so weiter, ist das natürlich ein runder Prozess, was, glaube ich, auch die notwendige Sensibilisierung schafft für alle, in den Prozessen mitzuwirken und gemeinsam für mehr operative Exzellenz dann zu sorgen.
Genau. Und mit der heutigen Software sind ja auch die Ansprüche wirklich in dem Sinne gestiegen. Noch nicht auf dem Shopfloor und in den Werken, aber ich glaube, das wird kommen. Wenn die Leute dann in dem Sinne erstmal realisiert haben, was du alles mit Software bewirken kannst, was vor ein paar Jahren noch nicht möglich war, du hattest keine Schnittstellen, die einfach anspielbar sind, die Kommunikation zwischen den einzelnen Anbietern war vor ein paar Jahren noch eine ganz andere Herausforderung. Ja. Ne? Irgendwie, heute ist es eher eine Willensfrage. Wenn wir beide die Tools letztendlich zusammenbringen wollen, dann ist das wirtschaftlich abbildbar. Mhm. Es ist nicht die Investitionsfrage, erst wenn es 100 Kunden möchten, ja, lohnt sich der Aufwand, sondern eher die Willensfrage, wo ist der Mehrwert, wer will zusammenkommen. Und das ist, finde ich, auch, was man ja heute bei den Bürokräften schon total gängig ist. Ja, irgendwie, wenn wir im Büro arbeiten, ist es für uns das Selbstverständlichste, dass Informationen aus den Kundenkontakten in HubSpot nahtlos automatisch in Slack angezeigt werden für die Person, die es relevant ist, ne, als Kommunikationskanal. So. Und Slack wiederum lässt sich wunderbar verknüpfen mit Anhängen, die du aus irgendwelchen Entwicklerprogrammen letztendlich nutzt. Und so ist dieses Zusammenspiel, und es sind ja einzelne unabhängige Anbieter. Und ich glaube, das ist etwas, was in dem Sinne im, ne, administrativen Bereich völlig normal ist im Büro, in der Produktion bisher noch nicht. Ja, und genau da sind
wir. Ja, ich würde aber sagen, die Anforderung ist, glaube ich, schon da. Also die,
genau.
Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn wir jetzt ein Projekt starten, ich weiß nicht, ob das dir da ähnlich geht, am Anfang ist es irgendwie so ein komplizierter Papierprozess, den man gar nicht richtig versteht. Oder muss ja nicht mal Papier sein, aber einfach viel zu kompliziert von den Software-Tools, die eingesetzt werden, oder von den Medienbrüchen, die du hast. Und dann setzt einen neuen Prozess auf, der ist viel besser, alles vielleicht mit einem modernen UX, wie man so schön sagt, also eine User-Führung. Und wenn bei uns die Kunden dann eine Weile damit arbeiten, dann fallen einfach mal Sachen auf. Ja, stimmt, der Klick ist ja noch unnötig und der Klick ist ja noch unnötig. Und dann ist es ganz faszinierend, weil am Anfang hat keiner hinterfragt, dass er da 10 Minuten braucht, um eine einfache Standardaktion auszuführen. Und danach geht es dann wirklich um Klicks. Und von dem her würde ich sagen, der Anspruch ist auf jeden Fall da und ist auch absolut berechtigt, weil das ist alles Verschwendung, das sind alles Potenziale. Und ich glaube, moderne Software muss heute so eine Interaktionsmöglichkeit und die Nutzerfreundlichkeit aufweisen, und Daten doppelt erfassen ist halt nun mal Verschwendung, da bin ich bei dir.
Genau.
Und man muss ja sagen, bei Slack und Co., du siehst ja, dass Integration nicht lange dauern muss, bis sie funktioniert. Das ist ja auch so in der Produktion so, oh, da müssen wir eine ERP-Integration machen. Ja, in zwei Jahren geht da gar nichts. Also davon müssen wir auch wegkommen in der Produktion, meiner Ansicht nach.
Genau. Aber das funktioniert eben nur mit modernen Tools, weil das ist ja häufig dann die Frage, warum sollte ich auf wirklich moderne Software setzen? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Mehrwert. Mhm. Irgendwie, du kannst es weiterentwickeln. Die Software, die du heute nutzt, ist eine andere als das, was du in 3 Jahren benötigst. Und ne, irgendwie früher hat man einfach, ich sag mal, eine große Einführung gemacht eines großen Anbieters, der alles beherrscht. Da hat man, ne, irgendwie ist ja heute noch so, dann macht man irgendwie eine 2-jährige Migration, die eher in Millionenbeträgen abbildbar ist. Und wenn man es letztendlich live stellt, ist man schon unzufrieden, weil sich in den 2 Jahren Dinge geändert haben.
Ja. Ich hatte neulich einen Case, da ging es um Software mieten oder kaufen, und der Zeithorizont, wo der Interessent gerechnet hat, waren halt 10 Jahre. Also er hat quasi eine Mietsoftware wie Scalable One mit einer Kaufsoftware über 10 Jahreszeitraum verglichen. Und du wirst total überrascht sein, aber wir waren natürlich viel teurer. Nur es ist ja krass, mal sich zu hinterfragen, wenn ich heute in 2025 eine Software von vor 10 Jahren nutzen würde, also von 2015, mit dem damaligen technologischen Stand, also was da ja alles passiert ist in der Zeit, ist ja unglaublich. Also kann ich heute gar nicht mehr betrachten.
Genau. Und es ist einfach ein, in dem Sinne, nicht vollständiger Vergleich, weil du außer Acht lässt, wie viel Aufwand und Schmerz die Migration dir bereitet. Und du dann ja auch wirklich so eine Entwicklung in Stufen hast, wo aber die einzelnen Stufen wirklich weit auseinander liegen. Du musst sehr lange dann auch mit suboptimalen Dingen arbeiten. Alle sind unzufrieden. Und dann machst du wirklich immer diese großen Schritte, die schmerzhaft sind. Deshalb zögerst du sie wiederum raus. Und ja, in der Tat, ich finde, das geht auch häufig unter bei diesen Vergleichen. Und das muss man einfach mit einpreisen.
Sehr schön. Zum Abschluss. Wir versuchen ja immer so die Fahrt zur Fabrik nicht zu reißen. Aber ich merke schon, wir könnten eigentlich noch viel, viel länger über Softwareprojekte sprechen. Gib uns doch noch so einen Tipp, wenn ich jetzt Produktionsleiter bin oder Teamleiter im Shopfloor-Umfeld und ich merke, okay, bei uns das ganze Thema Befähigung von Leuten, Schichtplanung ist viel zu kompliziert, also da könnten wir echt noch ein paar Schritte machen. Was ist so eine Empfehlung, was du geben kannst? Also an was könnte ich morgen arbeiten, um da den nächsten Schritt gehen zu können?
Ich glaube, das Wichtigste ist, herauszufinden, wo wirklich der Schmerz liegt. In unserer Wahrnehmung ist ja immer noch ein ganz großer Unterschied hinsichtlich einer Managementperspektive und was im Alltag der Mitarbeiter wirklich den Unterschied macht. Mhm. Und sich letztendlich zu fragen und auf die Menschen zuzugehen, was sind eigentlich die drei Dinge, die du gerne verändern würdest, wenn du die Wünsche frei hättest. Und man merkt, häufig geht das wirklich auf die Essenz, wie ich mal als Mitarbeiter meinen Arbeitstag plane, zurück. Von daher, es ist nicht so, also es gibt nicht in dem Sinne diesen kleinen Schritt, den du morgen machen kannst und du spürst was, denn wir sind eben auf teilweise auf einem sehr niedrigen Niveau. Es ist ein Papierprozess irgendwie cool zu machen, dass Mitarbeiter Spaß dran haben, ist halt fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Ich glaube, für mich wäre der Aspekt, sich einfach nur die Frage zu stellen, weiß ich eigentlich, was die Mitarbeiter sich wünschen? Und das letztendlich mit im Programm zu haben, wenn man sich fragt, was ist meine Strategie?
Super Tipp. Mir kommt da gerade in den Kopf, und ich könnte ja morgen einfach zählen, wie viel Über- und Unterhangstunden oder Minuten ich habe in meinem Personal. Weil dann habe ich ja auch ein super Argument, um ehrlich zu sein. Das hat mich gerade kurz beschäftigt, als du deinen Gedanken ausgeführt hast.
Das ist für mich aber immer so der Aspekt, also absolut, ja. Was willst du erreichen? Ja, irgendwie, ich hatte verstanden, ne, irgendwie Shopfloor-Optimierung im Sinne von Mitarbeiter.
Ja.
Aber genau wie du es sagst, letztendlich auch da, du würdest die Mitarbeiter fragen, aber in dem Aspekt, ne, irgendwie, womit verschwendest du Zeit? Mhm. Und die Verschwendung hat sehr häufig mit der reinen Administration der Schichten zu tun.
Ja,
in der Tat.
Ja, sehr interessant. Ja.
Und das meinte ich auch mit, dass es bei unserem Produkt beidseitig ist. Ja. Also du hast eine Effizienz wirtschaftlich, irgendwie, du bist einfach deutlich produktiver und gleichzeitig schätzen es meistens die Mitarbeiter, die Software. Und das deckt sich eigentlich auch bei deinen Fragen ab. Also in Wirklichkeit kriegst du die gleichen Antworten auf beide Fragen. Was kann ich als Unternehmen in meiner Effizienz und Effektivität auf dem Shopfloor verbessern? Hat eine riesen Schnittmenge mit, was nervt dich als Mitarbeiter eigentlich?
Mhm. Wir haben ja auch gesagt, dass das, was wir heute besprochen haben, nämlich so die Lessons learned aus 5 Jahre Shiftplan im Produktionsbereich und noch ein bisschen mehr, fairerweise, Jahre Scalable im Produktionsbereich. Da machen wir ein Webinar draus am 3. Dezember, das heißt nächste Woche, wo man sich jetzt noch anmelden kann. Und diesen Link gibt's in den Shownotes.
Und ich glaube, wir werden es auch sehr praxisnah machen. Das ist das, was uns selbst auch immer am meisten interessiert. Also wenn ich mich dem Thema annehme, was habe ich ganz konkret davon? Ja,
wie machen das verschiedene Firmen? Weil Software-Demo im Podcast ist immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Sehr schön, Fahud. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu quatschen.
Mir auch. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.